2024 läuft ja schon ein paar Tage und jetzt melden wir uns auch mit This is Media Now zurück aus der Winterpause. Und auch wenn wir vieles, was in diesem Jahr passieren wird, naturgemäß noch nicht wissen, eins steht auf jeden Fall fest, es wird sportlich. Gerade läuft die Handball-EM der Männer in Deutschland, die zum Auftakt mit einem mächtigen Spektakel im Düsseldorfer Stadion vor Rekordkulisse für Aufsehen gesorgt hat. Die Fußball-Europameisterschaft der Männer in Deutschland steht im Juni an und quasi direkt im Anschluss starten im Sommer die Olympischen Spiele in Paris. Und das sind nur die großen Highlights. Daneben gibt es unzählige Trendsportarten, Sportarten, die ein immer größeres Publikum finden und vielleicht sogar dem König Fußball Konkurrenz machen? Fragezeichen. Der Frage gehen wir in dieser Folge unter anderem nach. Vieles in Bewegung, also beim Sport, kann man wohl so sagen, auch was die mediale Darstellung angeht. Wir schauen heute mal drauf, was sich tut am Markt bei Rechten, Plattformen und Formaten. Jetzt geht's los.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.
Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Medien und Sport, das ist heute unser Thema und es gehört wohl zu den facettenreichsten Themen, die wir so besprechen können hier. Klar, Sport ist Unterhaltung, Ablenkung, Eskapismus, eine riesige Projektionsfläche für viele. Sport ist eine Gelddruckmaschine, auch klar. Sport ist aber natürlich auch hochpolitisch. Zeigt sich aktuell auch wieder in den Diskussionen um Reformen beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die CDU schlägt in ihrem Konzept zum Beispiel vor, Sportübertragungen dort radikal zu kürzen. Es ist eine Dauerdiskussion, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk den Wettbewerb um Sportübertragungsrechte verzerrt und einen unfairen Vorteil gegenüber den Privaten hat. Eine Diskussion, die eben gerade im Zuge der Reformforderungen wieder an Fahrt gewinnt und auch bei den zurückliegenden Medientagen intensiv geführt wurde, unter anderem von Inga Leschek, Programmgeschäftsführerin von RTL.
Wettbewerb belebt das Geschäft. Also wir schauen uns nicht vor Wettbewerb, wir lieben den Wettbewerb. Das ist nicht das Ding. Ich finde nur, manchmal ist der Wettbewerb sinnlos und besonders dann, wenn letztendlich die Bürgerinnen der Bürger draufzahlen. Und das erleben wir regelmäßig leider bei den Sportrechten und beim Sportrecht der Bieterkampf, den wir dann haben und uns gegen die Öffentlich-Rechtlichen, die dann im Verbund verhandeln, was auch aus meiner Perspektive nicht ganz ideal ist. Und dann geht es darum, dass wir gerne Sportrechte kaufen würden, die gerne zeigen wollen und irgendwann aus dem Bieterwettkampf aussteigen, weil es zu teuer wird. Und da frage ich mich, ist das so sinnvoll? Also ich, wie gesagt, wir lieben den Sport und ich finde es gut, dass die Öffentlich-Rechtlichen den Sport auch lieben, aber manchmal fände ich es besser, wenn die sich vielleicht ein bisschen um Randsportarten kümmern würden und die ausstrahlen und nicht Länderspiele und bei Länderspielen mitbieten, wo wir dann aussteigen und sagen, da können wir uns jetzt nur die Hälfte leisten, weil der Preis unnötig hochgetrieben wird. Und da, also wie gesagt, Wettbewerb ist eine feine Sache und das ist nicht das Problem. Aber am Ende, glaube ich, zahlt der Zuschauer drauf, ne? Weil das sind ja Gebührengelder, die dann dafür ausgegeben werden. Und das ist dann schade, dass es da keine Deckelung gibt und nicht die nötige Transparenz. Und gefällt uns nicht.
Auf der Bühne adressiert hat sie das bei den Medientagen an Katrin Böttcher vom ARD-Generalsekretariat, die das erwartungsgemäß ein bisschen anders sieht.
Wir haben natürlich eine Deckelung, wir haben Sportrechte-Etat und der ist absolut gedeckelt. Also wir geben das Geld für Sport, es geht nicht nach oben unendlich raus, weil wir müssen ja gucken, dass wir die Breite sozusagen des Angebots abdecken. Und Sport ist ein Element, wiederum integrative Wirkung, Menschen zu erreichen, aber nicht off-limits. Das geht natürlich gar nicht. Und wir sind genauso gefangen in diesem Bieterwettkampf und müssen uns genau überlegen, was machen wir und was machen wir nicht mehr. Es gibt eine gewisse Erwartungshaltung der Menschen auch beim Sport, aber das ist für uns auch eine Frage. Wir werden uns sicherlich auch irgendwann aus bestimmten Sachen verabschieden müssen, weil es einfach finanziell nicht mehr geht. Sie wissen genau, wir stehen momentan wieder vor einer neuen Beitragsperiode. Die KEF-Anmeldung läuft und wir müssen sozusagen schauen, wie wir unsere Inhalte auch in Zukunft noch gut produzieren können. Wir müssen umschichten vom Linearen ins Digitale und da ist Sport, weiß Gott, nicht das Hauptthema bei uns. momentan, ehrlich gesagt. Und wie gesagt, es gibt eine Deckelung im Sportrechte-Etat. Und Sport ist halt auch ein Weg, um Inhalte zu vermitteln, um investigative Recherchen zu machen, um zum Beispiel in der Spielpause eine Tagesschau zu senden, die Leute da mitzunehmen, danach, wie gesagt, Reportagen anzuschließen und so weiter. Also auch hier wiederum nicht schwarz und weiß.
Frau Leschek atmet durch.
Ja, nein. Also wie gesagt, ich verstehe das aus Ihrer Perspektive. Ich glaube nur, wenn man weiß, es würde trotzdem die Fußball-EM oder die Fußball-WM oder die Länderspiele würden eine Heimat finden, wenn sie sich nicht mehr darum bemühen würden. Auch der Biathlon, den hätten wir gerne. Wir kriegen ihn nicht, weil er uns zu teuer ist, weil wir dann irgendwann aussteigen müssen. Und dann quasi ist der Wettbewerb, glaube ich, nicht ganz fair. Und wie gesagt, ich habe gar nichts, also ich finde das großartig, dass die Öffentlich-Rechtlichen sich um Sportrechte bemühen, aber vielleicht gäbe es andere, die dann eben auch da dem öffentlich-rechtlichen Auftrag mehr entsprechen würden und man müsste sich in Deutschland keine Sorgen machen. Der Fußball wäre übertragen, so dass einfach jeder einen Zugang dazu hat, unentgeltlich. Also das ist nur ein Angebot. Ich möchte Ihnen nicht reinreden, wo Sie sparen, aber das wäre ein Angebot, wo ich das Gefühl habe, da könnte das Öffentlich-Rechtliche sparen. Wir würden uns darum kümmern, dass der Fußball bei uns läuft und alle wären fein raus.
Man merkt, auch die Diskussion ist sicher noch nicht zu Ende. Und sie findet natürlich statt in einem größeren Kontext, weil neben den klassischen TV-Anbietern mischen ja auch längst viele weitere Plattformen mit. Alberto Horta ist bei IMG Media Managing Director für die Dachregion. IMG ist der weltweite Marktführer für Sport-, Event- und Medienrechte. Und er hat bei den Medientagen eingeordnet, wo der Markt in Sachen Sport in Deutschland gerade so steht.
Wenn man sich heute den deutschsprachigen Markt anschaut, ist der in einem extrem hohen Wettbewerb. Wir haben gibt es in anderen europäischen Ländern nicht, zwei OTT-Streamer, die mit Sport-Only-Produkten in den Markt gekommen sind, mit Sport Deutschland und mit Dein. Wir haben den größten europäischen Binnenmarkt. Wir haben immer noch den größten Wirtschaftsraum in der Europäischen Union. Das heißt einfach, von der Relevanz, die der deutschsprachige Markt ist, sind wir ganz weit oben. Das sieht man auch an dem Wettbewerb dabei. Und ich möchte noch mal ganz kurz einordnen, der Sicht der Rechteinhaber oder Rechtehalter. Es geht nicht immer absolut nur um den Preis sozusagen, sondern es gibt immer diesen Dreiklang aus Preis, Relevanz und Reichweite. Und das Resultat aus diesem Dreiklang sieht man heute, dass es inzwischen sehr, sehr viele Rechte gibt, die koexklusiv geteilt werden. Das heißt nicht, dass ein Rechteinhaber alle Rechte kauft, sondern dass zwei oder drei Plattformen sich diese Rechte teilen. Da kommen wir dann in dieses Thema Fragmentierung rein. Gleichzeitig haben wir es auch geschafft in Deutschland, dass das Thema Willingness to Pay, wie es der Amerikaner nennt, die hohe Akzeptanz geschafft hat, dass wir inzwischen einen großen Markt haben mit unterschiedlichen Playern, die alle substanziell Abonnentenzahlen oder Nutzerzahlen haben. Mhm. Also das ist der Fakt des deutschen Marktes. Wir haben ja teilweise eine Tendenz, den immer schlecht zu reden. Aber von der globalen Sichtweise ist der deutsche Markt hochrelevant, eben nicht nur für den Fußball. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden immer sehr viel über Fußball, über Formel 1. Aber es gibt daneben noch einen sehr, sehr großen Markt für andere Sportarten, die nichts anderes weiter sind als ein großer Wachstumsförderer für den Entertainment-Markt.
Er hat es am Anfang des O-Tons gerade gesagt, der Markt befindet sich in einem extrem hohen Wettbewerb und dabei mischt auch Paramount mit Pluto TV mit, dem Streaming-Dienst, der jetzt auch Sport-Channels anbietet. Sabine Anger ist Senior Vice President Streaming Central and Northern Europe bei Paramount.
Mit Pluto TV, das ist ein Anbieter von Fast Channel, das heißt, das ist Free Advertising Streaming. Das bedeutet, die Kunden haben 150 Kanäle, die thematisch programmiert sind. Die sind übrigens auch programmiert wirklich von Mitarbeitern, die sich Gedanken darüber machen, was Kunden gerne, also spontan, dann auch hintereinander weggucken würden. Und da haben wir eben tatsächlich in Zusammenarbeit mit DAZN eine ganz interessante Möglichkeit entdeckt und haben jetzt erstmal mit 4 Kanälen begonnen, 4 Channel. Und zwar haben wir internationalen Fußball, den wir zeigen, also durchaus auch italienische und auch die französische Liga und viele Dokumentationen drumherum, aber eben auch Live-Fußball, dann auch, wir sagen nicht Frauenfußball, sondern wir sagen, also wirklich, das ist der Kanal Heldin, das ist Fußball mit der Damenliga und dort auch international, auch andere Sportarten, mit Athletinnen, die wir zeigen. Wir haben einen Kampfsportkanal, der kann natürlich, weil es linear programmiert ist, erst ab 22 Uhr bis 5 Uhr gezeigt werden und dann noch einen Darts-Kanal. Das sind tatsächlich neue Wege, um eben auch an jüngere Zielgruppen zu kommen, die dann streaming-affin sind und die dann auch in die Kanäle hineingezogen werden und tatsächlich weiter gucken. Und das ist etwas, was wir auch, ähnliches Modell in Zusammenarbeit mit The Zone, die eben auch über die Rechte verfügen, uns entschlossen haben auszuprobieren. Und das verfängt sehr gut.
Ja, mehrere Trends, die Medien und Sport gerade prägen, steckten da drin. Kooperationen, in dem Fall mit The Zone, auf mehrere Sportarten setzen, Angebote bündeln und so weiter.
Ich denke, dass eben auch gerade ein Angebot wie Pluto TV mit so vielen individuellen Kanälen das ermöglicht, weil ich eben nicht für einen Kanal ein Programm über 24 Stunden generieren muss, sondern die Möglichkeit habe, eben einen dedizierten Kanal aufzubauen, der dann seine Fan-Community findet. Dann können die Dart-Fans, was wir uns mit Sport 1 teilen, bestimmte Events eben bei Sport 1 oder bei Pluto TV schauen. Und Kampfsport ist der erste wirklich kostenlose Kampfsportkanal, der eben ab 22 Uhr läuft, der wird auch seine Community finden. Und ich denke, durch diese Streaming-Angebote, die gerade auch barrierefrei, ohne dass man erstmal wirklich ein Abo abschließen muss, direkt reingucken kann, kann man eben auch neue Sportarten bekannt machen. Und das ist ja eben dann auch wieder für The Zone interessant, wenn ich mich entscheide, dass ich noch mehr gucken möchte, entdecke ich auch neue Sportarten. Ja, also gerade im Kampfbereich, UFC ist ja etwas, was in Amerika gut verfängt und in Deutschland noch nicht. Und NFL ist, glaube ich, auch ein Beispiel, was wir jetzt nicht haben, aber wo man sieht, da passiert eine Menge auf einmal in Deutschland.
Pluto TV von Paramount ist also ein Beispiel für die Diversität der Player im Bereich Sport und dafür, dass sich die Anbieter immer breiter aufstellen. Ein anderes Beispiel ist die Plattform Sports World. Der Anspruch da ist nicht weniger, als die gesamte Welt des Sports auf einer einzigen Plattform zu bündeln und so eine Lösung für Sportrechteinhaber, Sportfans und Sportler zu liefern. Gerd Weiner verantwortet das Projekt als Geschäftsführer von B1 Smart TV.
Die Idee damals war eigentlich, eine Plattform zu bauen für Sportfans, auf der die Vielfalt des Sports verfügbar ist. Irgendwann war klar, dass die Demokratisierung des TV-Gerätes stattfindet und das Internet auf das TV-Gerät geht. Und damit die Vielfalt aller Möglichkeiten und das Zusammenspiel zwischen Smartphone und Smart TV auf eine neue Ebene geht. Und ich habe zusammen mit dem Marketingchef von Samsung damals die Idee gehabt, dass wir für Samsung das Thema Sport besetzen. Und dankenswerterweise haben sie dieses Projekt massiv unterstützt. Und wir haben eine Sportplattform gebaut, die sich jetzt in den letzten 5 Jahren immer stärker erweitert hat und weiterentwickelt hat. Und letztendlich geht es um eine ganzheitliche Sportplattform, in der die ganze Welt des Sports präsent ist. Und wir haben ja heute Sportler dabei. Es geht dabei nicht immer nur um den Live-Sport, den wir zuvor bei den Kollegen von Sky gehört haben, sondern es geht vor allem auch darum, diejenigen zu inszenieren, die den Sport betreiben. Also Athleten und Athletinnen, logischerweise Vereine, Verbände, Wettbewerbe und Federations und ihnen alle ein gleichberechtigtes Schaufenster global zu geben. Im Juli haben wir die Plattform in 191 Ländern gelauncht und wie man es gesehen hat, wir aggregieren in einem elektronischen Sportprogrammguide 2800 Channels in diesen 191 Ländern. Das heißt, egal in welchem Land irgendjemand ist, der wird immer sofort finden, wo findet etwas statt. Das größte Problem des Sportfans heute und aus der Perspektive haben wir diese Plattform gebaut, ist, wo in Gottes Namen findet denn heute das Spiel statt? Und dieses Problem haben wir gelöst und zwar weltweit. Warum? Weil die Technik es ermöglicht. Content meets Technology. Ich komme aus der Consumer Electronics World in meiner Welt und Robert kommt aus der Content Welt. Und diese Brücke zu bauen und letztendlich jedem Sportfan auf dieser Welt ein hochattraktives Angebot zu geben und das größtenteils auch free, egal, ob es ein Fast-Channel ist oder ein Pay-Channel, ob es VOD-Content ist, ob es Inhalte über die Sportler sind. Wir präsentieren alles gleichberechtigt und inszenieren es in der gleichen Art und Weise hochskalierbar. Das ist das Produkt. Sehr komplex.
Ein Aspekt also, Sportlerinnen und Sportlern selbst eine größere Plattform geben, damit sie sich selbst besser zeigen und vermarkten können. Wie wichtig das ist, weiß Eleni Frommann. Die ist PR-Managerin der European League of Football und vor allem auch erfolgreiche Leichtathletin.
Also ich finde, so eine Plattform gibt einfach uns Sportlern, also auch wie wir es gerade schon besprochen haben, halt diese Sichtbarkeit, die wirklich essentiell ist, einfach zurück. Und für viele Sportler und Sportlerinnen ist Sichtbarkeit mittlerweile ja auch in gewisser Weise eine Währung, weil Sichtbarkeit generiert Reichweite und Reichweite rum generiert halt vor allem auch wieder das Brands, das Kooperation, das Kollaboration, das Fans auf einen aufmerksam machen, worüber man sich natürlich in gewisser Weise dann auch, wenn man es aus wirtschaftlicher Sicht betrachtet, auch wieder finanzieren kann. Ich selber komme aus der Leichtathletik. Das ist jetzt keine Sportart, die wirklich dafür bekannt ist, irgendwie auf den großen Plattformen oder im Fernsehen zu laufen. Und deswegen ist es da alleine schon essentiell, eine Sichtbarkeit zu schaffen und halt auch eine Sportart wie Leichtathletik gleichermaßen halt präsentieren zu können. Und natürlich gibt es mir als Sportlerin an der Stelle auch die Möglichkeit, mich selbst dort zu präsentieren und alle meine Contente, die ich bereitstelle, dort synchron einfach abrufbar zu machen. Und ich glaube, das ist eine Riesenmöglichkeit und eine Rieseninnovation für Athleten und Athletinnen da draußen.
Ja, die Beteiligten sind schon mal überzeugt von der Idee von Sports World. Wir beobachten weiter, was sich dort tut und ob die Vision, die dort herrscht, One Platform, One Solution, ob die wirklich Wirklichkeit werden kann. Wirklich Wirklichkeit. Sagt man das so? Es klang schon mehrfach an, ob bei Pluto TV oder bei Sports World, es wird immer wichtiger, dass auch die SportlerInnen selbst im Mittelpunkt stehen und ihnen ein größerer Teil der medialen Aufmerksamkeit zuteil wird, auch abseits der männlichen Fußballstars. Das treibt auch Alberto Orta von IMG um, genauso wie Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights and Commercialization von Sky Deutschland. Schwieriges Wort. Hans Gabbe wird im zweiten Teil des O-Tons zu Wort kommen.
Also ich sehe, dass dieser Sport ist ja immer das schönste Abbild der gesellschaftlichen Entwicklung. Und wir sehen da in dem Frauensport lange überfällig eine starke Professionalisierung der Vermarktung. Und wie in den Beispielen davor findet genau dann erstaunlicherweise das statt, wenn ich als Liga, als Verband, als Sportlerin mich anders nach außen präsentiere in der Vermarktung, dann habe ich auch plötzlich mehr Eyeballs, mehr Sichtbarkeit. Und es gibt tolle Beispiele im Golf, der Solheim Cup. Der quasi die weibliche Variante des Ryder Cup. Wir haben ganz tolle Beispiele und wie gesagt, der Fußball ist ein Beispiel, aber da passiert einfach viel und wir werden auch bei den Special Olympics, die wir im letzten Jahr hatten, wenn sich dann Sender, Interessensgruppen zusammentun und das aufbereiten, dann bekommt das eine ganz andere Außenwirkung. Und deswegen ist für mich das Thema Frauensport lange überfällig, jetzt in einer massiven Professionalisierung im besten Sinne des Wortes und damit entsprechend auch die Sichtbarkeit, weil am Ende der Konsument interessiert sich für was, was ihn entertaint. Und das muss gut aufbauen.
Ich würde das sogar weitersehen. Ich finde nicht Frauensport, sondern das ist die Zielgruppe Frau. Und das fängt an mit, du bist ja ein gutes Beispiel, wie präsentiere ich meinen Sender on air, welches Personal setze ich ein, wie sehe ich, ich kann von uns sprechen, man hat gesagt, es ist relativ alt, ne, und wenig Frau. Und ich glaube, wenn man sich die Sportschau-Zielgruppen anguckt, das Gleiche. Und letztendlich, wenn ich darüber rede, ich will eine neue Wertschöpfung schaffen, ist ja nicht so, dass sich die eine Hälfte der Bevölkerung für Sport, Fußball interessiert und die andere nicht. Sondern die Frage ist, was mache ich, um auch diese Zielgruppe, die ich bisher gar nicht, also wir auch als Sender kritisch, historisch, aktuell das Gegenteil, nicht bearbeitet habe, wie komme ich dahin? Und da sind das eine ist der Erwerb von Frauensportarten, machen wir auch mit der WSL, im Golf, Solheim Cup und so weiter. Aber ich glaube auch viel wichtiger ist, dass ich Formate oder Inhalte schaffe, also von Onscreen bis was ich transportiere, dass ich auch sozusagen dafür affin bin. Und das ist auch wieder die Frage, welche journalistischen Geschichten erzähle ich? Erzähle ich die für meinen Vater oder spreche ich auch andere Leute an? Und ich glaube, da ist so viel liegen geblieben in der Vergangenheit. Und das sind nicht immer nur die sportrelevanten hochjournalistischen Stories ist halt mehr. Und ich glaube, man sieht auch bei uns, dass wir diesen Weg gehen wollen. Und das ist dann sicher so eine Diskrepanz da, auch was Alberto meinte, in der Wertschöpfung. Aber wir sehen es eher als eine neue zusätzliche Zielgruppe, die komplett historisch bedingt vernachlässigt wurde und die man gerne jetzt sozusagen aufarbeiten möchte.
Wir haben bisher von neuen Plattformen gehört, von Sportarten, die sich immer größerer Beliebtheit erfreuen, davon, dass neben den reinen Sporterlebnissen auch die Vermarktung der einzelnen SportlerInnen immer wichtiger wird. Aber was bedeutet das alles eigentlich jetzt für den Platzhirsch? Für König Männerfußball? In Deutschland hat der seine erste Heimat bei Sky mit der Bundesliga. Hans Gabel möchte auch, dass es so bleibt. In seinen Ausführungen sind allerdings durchaus auch ein paar Abers zu vernehmen.
Wir wollen auch zukünftig Bundesliga-Partner bleiben. Aber die große Frage ist halt, zu welchen Bedingungen. Und ich meine, wir haben letztes Mal schon signifikant Kosten reduziert und Rechte abgegeben. Nicht, weil wir das wollten, sondern letztendlich, weil wir Erfahrungen gemacht haben mit dem Produkt, dass wir festgestellt haben, dass der deutsche Markt, um das mal einzuordnen, nicht nur aus Sport besteht, sondern das Kaufinteresse setzt sich halt aus Sport und Entertainment zusammen. Und wir beackern halt ein relativ kleines Feld mit Sport. Und letztendlich stehen wir für Sport, aber wir haben festgestellt, dass bei den Preisen das Geschäftsmodell nicht nachhaltig war. Und deshalb haben wir sozusagen angefangen, mehr in Entertainment zu investieren. Wir haben eine Plattform gebaut, wo DAZN, Telekom, Amazon, also alle sind drauf, sodass der Kunde das aus einer Hand bekommt. Das heißt, wir haben auf den Markt reagiert, haben viele Kosten rausgenommen und haben eigentlich ein gesünderes Geschäftsmodell als vorher. Das heißt nicht, dass wir die Bundesliga nicht mögen und lieben, aber wir haben halt festgestellt, dass auch durch DAZN, die ja sehr disruptiv unterwegs waren, mit 9,99 monatlich kündbar, am Ende die Anzahl der Menschen, die bereit sind für Fußball, oder in dem Fall für Bund, nicht gewachsen ist. Und wenn das nicht wächst, dann ist es eine relativ einfache Rechnung. Entweder ich nehme von den gleichen Menschen mehr Geld oder ich bekomme neue Kunden oder ich muss die Kosten reduzieren. Also so einfach ist es am Ende des Tages. Und wir sind jetzt gerade im Austausch, weil wir glauben, dass es ein sehr gutes Produkt war, aber man könnte auch zukünftig, um sozusagen die Zahlungsbereitschaft oder neue Zielgruppen zu erschließen, glaube ich, auch mehr machen, als man aktuell tut.
Ja, was müsste man denn machen? Wie muss sich der Fußball medial verändern? Der Frage ist Hans Gabel bei den Medientagen im Gespräch mit Moderatorin Ruth Hoffmann auch nachgegangen.
Das größte Problem, was der Fußball hat, ist, dass der Fan nicht Montag sich aufhört zu interessieren für seinen Verein, der am Samstag spielt. Also ich muss von Montag bis Freitag eigentlich eine Aufmerksamkeitskurve schaffen. Und was heute passiert ist, ich schaue am Wochenende Fußball und dann holt sich entweder jemand bei Kicker, Sport1, Bild, bei Sky, fragmentiert die Informationen, die ihn eigentlich interessieren. Aber letztendlich, was wir schaffen müssen, ist mit den Clubs, Spieler, Clubs, wir haben jetzt auch Clubkooperationen mit Borussia Dortmund zum Beispiel, mit Frankfurt und bald noch zwei anderen Clubs, wo wir einfach sagen, gibt uns unseren Content, weil das die Spieler oder die Fans wollen sehen, wie Mats Hummels mit Roskopf Tischtennis spielt. Das ist nicht irrelevant, es geht nicht um das Hochjournalistische nur am Samstag, sondern ich muss was schaffen. Und das andere, was auch ist, dass man feststellen muss, was du auch vorhin gesagt hast, die Aufmerksamkeit nimmt ab für den Live-Fußball. Das kann man sagen, der Fußball wird langweiler, das glaube ich gar nicht, sondern ich glaube, man geht nicht auf die Kundeninteressen ein, weil letztendlich viele junge Leute keinen passiven Fernsehkonsum mehr haben wollen, sondern sie wollen letztendlich ein interaktives Erlebnis haben, sei es mit ihren Freunden, Buddies, mit dem Influencer. Aber das Bittere ist, eigentlich nicht mehr mit denen auf dem Pitch. Ne? Und
also eigentlich das, was die Fußballer auf ihren Instagram-Kanälen zeigen, ne? Wenn man wirklich so hinter die Kulissen blickt, wenn man sie privat sieht, wenn man kleine Snippets erlebt, sowas mehr.
Ja, das Abstruse ist ja, ein Formel-1-Fahrer kann kurz vor dem Rennen ein Interview geben. Ein Fußballer scheint ja zwischen Busankunft und, also wenn er nicht gezwungen wird, Schwierigkeiten zu haben, ein Interview zu geben. Aber es auf Social Media klappt ja selber. Also die Frage ist eigentlich, wie kann ich die Wertschöpfung oder das Interesse der Kunden oder der Fans, gerade der jungen Fans, so schaffen, dass das nicht entkoppelt ist, sondern sozusagen man das schafft zu transportieren 7 Tage die Woche. Und das ist die Herausforderung, die wir haben. Und letztendlich sagt natürlich einer zu Recht, für 90 Minuten Fußball, so viel Zahlen, Fragezeichen. Und das ist, glaube ich, nicht ein Sky-Problem oder ein DAZN-Problem oder Paramount, sondern es ist ein Thema der Sportart Fußball und der Liga und der Clubs zusammen.
Ja, an der Stelle kennt ihr ja von mir, glaube ich zumindest, dass ich nochmal versuche, in 2 oder 3 Sätzen zusammenzufassen, was so die Kernherausforderungen sind, die in dem Thema drinstecken, was wir in der jeweiligen Folge besprechen. Aber heute überlasse ich das mal Alberto Horta.
Diese Thematik für mich zusammengeschmolzen auf 2 Wörter, die Annäherung von Sport und Entertainment, kulturell angepasst auf unsere Bedürfnisse. Bin ich wieder, ob ich Helene Fischer in der Halbzeit brauche, weiß ich nicht. Aber diese Annäherung von beiden Elementen, die der Konsument offensichtlich will, auch der 15-Jährige und vielleicht auch der 55-Jährige, das ist der Schlüssel und das muss entlang der gesamten Wertschöpfungskette passieren.
Lassen wir so stehen. Mir bleibt noch, euch darauf hinzuweisen, dass es jetzt auch einen eigenen Newsletter für diesen Podcast gibt, in dem ich euch immer auf neue Folgen hinweise und zusätzliche Infos zukommen lasse. Ich würde mich freuen, wenn ihr den abonniert, denn dann hören wir uns nicht nur, sondern lesen auch voneinander, hoffe ich zumindest. Denn wenn ihr Kritik, Fragen oder Anregungen habt, dann freue ich mich natürlich immer über euer Feedback. Alle Infos und den Link zur Anmeldung für den Newsletter findet ihr in den Shownotes. Das war's an dieser Stelle von mir. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
This is Media Now, der Podcast der Medientage München.